Guten Abend und herzlich willkommen zur Oktober-SWR-Bestenliste im Kulturhaus Karlstor Bahnhof Heidelberg. Am Mikrofon ist Gerwig Epkes. Meine Gäste heute aus der 30-köpfigen Jury der SWR-Bestenliste sind Julia Schröder und Christoph Schröder. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie wissen, dass die SWR-Bestenliste aus 30 Jurymitgliedern besteht und die regelmäßig und zuverlässig jeweils pro Monat 10 Bücher auf die Bestenliste wählen, denen sie sehr viele, viele Leserinnen und Leser wünschen. Und 30-köpfige Jury, 10 Bücher, eine Liste. So könnte man die Bestenliste ja schnell charakterisieren. Wir sprechen heute Abend über 4 Bücher ausführlicher, die auf der Oktober-SWR-Bestenliste stehen. Und damit wir auch wissen, worum es geht, wird Frank Stöckle uns heute Abend die Ausschnitte aus diesen 4 Büchern lesen. Er ist aus Stuttgart angereist. Herzlich willkommen, Frank Stöckle. Aber es ist in keiner Weise so, dass die anderen 6 Bücher, über die wir nicht sprechen, unter den Tisch fallen. Ganz im Gegenteil, die werden wir mit Kurzvorstellungen vorstellen. Ich nenne die manchmal, nicht manchmal, ich nenne die KVS, also Kurzvorstellung statt SMS. Dann beginnen wir mit Platz 10. Auf Platz 10 steht Yves Bonfoy, Der rote Schal, erschienen in der Edition Akzente. Und Der rote Schal, Julia Schröder, das klingt ja fast wie, als wenn es was um Liebesroman geht.
Vielleicht ist es eine Art Liebesroman, es ist aber vor allem ein Erinnerungsbuch. Der rote Schal ist sozusagen, was für Proust die Madeleine war, ist der rote Schal für Yves Bonfoy, den großen alten Mann der französischen Lyrik. Vor 2 Jahren ist er hochbetagt verstorben und hat irgendwann beim Aufräumen ein frühes Gedicht gefunden, in dem es um einen roten Schal eben ging. Und eigentlich wollte er dieses Gedicht wegwerfen und dann kamen die Erinnerungen. Und daraus ist eben dieses Erinnerungsbuch geworden. Es geht um die Motive und die Motivation seines Schreibens. Es geht aber auch um die Prägungen, die er seit seiner Kindheit in den 20er Jahren erfahren hat.
Also Yves Bonfoy, Der rote Schal, erschien Edition Akzente, Hansa. Auf Platz 9 der SWR-Bestenliste steht Heinz Helle, Die Überwindung der Schwerkraft. Und Christoph Schröder weiß, was Heinz Helle zur Überwindung der Schwerkraft erzählt.
Ja, das ist eine Brüdergeschichte, erzählt in sehr langen Satzperioden, ungewöhnlich für Heinz Helle. Es ist sein dritter Roman und es ist sein dritter sehr, sehr guter Roman. Es ist eine Suada, die zunehmend von Alkohol befeuert wird. Worum geht es? 2 Brüder, die, wie sich herausstellen wird, ihren letzten gemeinsamen Abend miteinander verbringen. Eine Kneipenzechtour durch München. Der eine Bruder ist zum Zeitpunkt der Geschichte tot, vor 7 Jahren bereits gestorben. Der andere erinnert sich an diesen letzten gemeinsamen Abend und vor allen Dingen an einen Menschen, der sich nicht dagegen wehren kann, alles Schwere, Böse, Schreckliche und Grausame, was so in dieser Welt passiert, an sich heranzulassen und der daran letztendlich auch zugrunde geht. Ein großes Buch.
Heinz Helle, Die Überwindung der Schwerkraft, erschienen im Surkamp Verlag. Auf Platz 8 ist Elena Ferrante, Lästige Liebe. Und bevor wir das machen, wird uns Frank Stöckle den Anfang lesen.
Meine Mutter ertrank in der Nacht des 23. Mai, an meinem Geburtstag, im Meer vor einem Ort namens Bacavento, wenige Kilometer von Minturno entfernt. In dieser Gegend hatten wir Ende der 50er Jahre, als mein Vater noch bei uns lebte, sommers ein Zimmer in einem Bauernhaus gemietet und schliefen den Juli über zu 5 auf nur wenigen, sehr heißen Quadratmetern. Jeden Morgen tranken wir Mädchen ein rohes Ei, nahmen auf sandigen Wegen eine Abkürzung durch hohes Schilf zum Meer und gingen schwimmen. In der Nacht, als meine Mutter starb, klopfte es bei der Besitzerin des Hauses, die Rosa hieß und inzwischen über 70 war, an die Tür. Doch aus Angst vor Dieben und Mördern öffnete sie nicht. Meine Mutter hatte 2 Tage zuvor, am 21. Mai, den Zug nach Rom genommen, war dort aber nicht angekommen. In letzter Zeit hatte sie mich mindestens einmal im Monat für jeweils ein paar Tage besucht. Ich hatte sie nicht gern in der Wohnung. Sie stand, wie sie es gewohnt war, im Morgengrauen auf und putzte Küche und Wohnzimmer von oben bis unten. Ich versuchte wieder einzuschlafen, doch ohne Erfolg. Steif lag ich unter der Bettdecke und hatte das Gefühl, sie verwandelte meinen Körper mit ihrer Geschäftigkeit in den eines kleinen, runzligen Mädchens. Sobald sie mit dem Kaffee kam, rollte ich mich auf die Seite, um zu verhindern, dass sie mich berührte, wenn sie sich auf die Bettkante setzte. Ihre Geselligkeit ging mir auf die Nerven. Sie ging einkaufen und plauderte zwanglos mit den Händlern, mit denen ich in 10 Jahren höchstens ein paar Worte gewechselt hatte, schlenderte mit ihren Gelegenheitsbekanntschaften durch die Stadt, freundete sich mit meinen Freunden an und erzählte ihnen Geschichten aus ihrem Leben, immer dieselben. Ihr gegenüber konnte ich nur zurückhaltend und unsicher sein. Beim ersten Anflug von Ungeduld meinerseits fuhr sie nach Neapel zurück. Sie packte ihre Sachen, gab der Wohnung einen letzten Schliff und versprach, bald wiederzukommen. Ich ging durch die Zimmer und ordnete alles, was sie nach ihrem Geschmack umgeräumt hatte, wieder nach meinem Geschmack. Ich stellte den Salzstreuer in das Fach, in dem ich ihn seit Jahren aufbewahrte, gab dem Waschmittel den Platz zurück, den ich seit jeher für den besten hielt, zerstörte ihre Ordnung in meinen Schubfächern, überließ mein Arbeitszimmer wieder dem Chaos. Auch der Geruch ihrer Anwesenheit, ein Duft, der Unruhe in die Wohnung gebracht hatte, verflog nach kurzer Zeit wie der Geruch eines Platzregens im Sommer.
Dankeschön, Frank Stöckler. Er hat die Stimme geliehen der Delia, nämlich der Ich-Erzählerin. Es ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, vielleicht sogar auch eine Tochter-Mutter-Geschichte, je nachdem, wo man das Hauptaugenmerk drauflegt. Es ist eine Geschichte, in der eine Frau erzählt über ihr Verhältnis zu ihrer Mutter und über die Mutter und zum Schluss aber etwas feststellt, von dem sie nie gedacht hätte, dass sie das mal feststellt. Ich glaube, dass diejenigen, die den Roman von Elena Ferrante zum ersten Mal lesen, nachdem sie die 4-bändige Neapel-Geschichte gelesen haben, überrascht sein werden über das, wie Elena Ferrante das schreibt. Das ist nämlich ihr Debütroman, der 1992 zum ersten Mal erschien und jetzt nach 26 Jahren auf Deutsch erschienen ist. Und ich denke, dass der große Erfolg der Neapel-Geschichte nicht wenig dazu beigetragen hat. Ich glaube aber, dass Leute, die früher gesagt haben, na ja, die Neapel-Geschichte erreicht nicht ganz unser Niveau, möglicherweise jetzt sagen, na ja, das hätten wir jetzt doch nicht von ihr erwartet. Christoph Schröder, Sie sind sehr unvoreingenommen, glaube ich, mit diesem Roman umgegangen, weil Sie haben die Neapel-Geschichte vorher nicht gelesen, wie Sie mir gesagt haben. Insofern sind Sie also wirklich sehr unvoreingenommen. Wie ging es denn Ihnen, als Sie die Elena Ferrante, lästige Liebe, Geschichte lasen?
Naja, also um es etwas ungerecht zu sagen, also erst einmal vorausgeschickt, ich habe diese Neapel-Geschichte oder diese 4-bändige Roman-Geschichte nicht deswegen nicht gelesen, weil ich dachte, das sei unter meinem Niveau, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Und wenn man da nicht reinkommt und reingekommen ist, dann liest man vielleicht auch nicht weiter. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich nach der Lektüre dieses Romans auch ziemlich sicher bin, dass ich kein weiteres Buch von Elena Ferrante lesen möchte.
Jetzt Julia Schröder. Wie ist Ihnen gegangen?
Also ich habe die 4 Bände mit wachsender Begeisterung gelesen, gerade weil sie am Anfang sehr einfach wirken und man irgendwann dann merkt, dass da sehr, sehr vieles verhandelt wird und dass es sehr raffiniert auch gemacht ist. Und ähnlich ist es mit diesem Buch. Das ist natürlich viel schmaler, es hat nur 200 Seiten. Es ist ganz konzentriert, es ist in Ausschnitten erzählt, aber es gibt eben einige Gemeinsamkeiten. Das eine ist das Setting, es ist Neapel und diese Rückkehr nach Neapel, die auch hier wieder eine große Rolle spielt, weil erwähnte Delia, die Erzählerin, kommt eben zur Beerdigung ihrer verschwundenen, ertrunkenen Mutter nach Neapel zurück und wird konfrontiert mit dem, was sie eigentlich aus ihrer eigenen Kindheit wie ein Päckchen durch ihr ganzes Leben getragen hat bisher. Und die andere Gemeinsamkeit ist, dass wir es auch hier mit einem sehr spannungsreichen Verhältnis zwischen zwei Frauen zu tun haben. Es sind nicht Freundinnen, es ist eigentlich das Gegenteil von Freundinnen, es sind Mutter und Tochter. Und es ist eigentlich die Mutter-Tochter-Geschichte par excellence, erzählt als Geschichte einer Konkurrenz, aber auch einer immer wieder sich nicht erfüllenden Liebe und der Sehnsucht danach. Der Anfang des Buchs ist wie ein Krimi. Die Mutter ertrinkt, keiner weiß, warum sie ins Wasser gegangen ist. Offenbar Auch das kann man eigentlich nur vermuten, aber die Anzeichen deuten darauf hin. So könnte eben ein Kriminalroman anfangen. Aber dieses Buch ist eigentlich eher angetan, immer mehr Dunkel in das Licht zu bringen.
Oder mehr Licht in das eigene Dunkel dessen, wie sich die Lydia ihrer Mutter gegenüber verhalten hat.
Ich glaube, wenn man das sagt, dann erweckt man einen nicht ganz zutreffenden Eindruck. Weil alles, was man irgendwann glaubt, kapiert zu haben, dass die Mutter von dem Vater geschlagen wurde, dass sie womöglich einen Liebhaber gehabt hat, dass dieser Liebhaber geschlagen wurde, dass die Mutter ein Geheimnis hatte, all das wird im Verlauf des Romans eigentlich immer diffuser. Und was am Ende passiert, ich möchte das jetzt nicht verraten, denn ein bisschen Spannung muss eben auch übrig bleiben. Es ist eben wirklich eine Frauengeschichte. Es ist eine Geschichte von zwei Frauen, die scheinbar so unterschiedlich sind und aber doch eins gemeinsam haben, dass sie nämlich das Leben von Frauen in einem von dem männlichen Blick dominierten Welt führen und ihre eigenen Bedürfnisse haben.
So, Christoph Schröder, und das alles wollen Sie nicht noch mal lesen, weil Sie gesagt haben, das reicht mir.
Nein, das habe ich alles gar nicht verstanden. Das Problem ist, dass ich jetzt das höre. Ich kann da zum Teil auch zustimmen, aber schon die Ausgangsprämisse, dass das alles ganz einfach erscheint und dann sich in Wahrheit als kompliziert herausstellt, sehe ich in diesem Buch nicht und sehe ich vor allen Dingen auch in der Schreibweise nicht. Ich habe ein Problem damit, wie dieses Buch erzählt ist. Ich finde, dass dieses Buch erzählerisch ausschließlich aus ganz bewussten Strategien der Verunklarung besteht, dass auch die Dingwelt symbolisch aufgeladen wird mit Bedeutung, mit einer Bedeutung, die dann im Verlauf des Romans überhaupt nicht eingelöst wird. Also nur ein Beispiel. Permanent ist von Unterwäsche die Rede. Also Unterhosen, die ausgezogen werden, eine Plastiktüte mit Unterhosen der Mutter, die gefunden wird und verschwunden. Die Erzählerin zieht ihre Unterhose aus, lässt sie liegen, die ist dann auch weg. Dann ist sie in einem Unterhosengeschäft. Ich weiß nicht, was diese Symbolebene mir sagen soll. Ich bekomme eine Ahnung davon, aber insgesamt würde ich es eigentlich genau umgekehrt sehen, wie es jetzt Julia Schröder gesagt hat, nämlich, dass es eigentlich sehr viel Lärm um nichts ist, weil dass es eine schwierige Mutter-Tochter-Beziehung ist, das habe ich mir eigentlich von Anfang an gedacht. Es gibt aber auch sehr starke Szenen in dem Buch.
Es gibt sehr starke Szenen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich glaube, Sie haben was ganz Entscheidendes wirklich nicht mitbekommen. Alles, was da aufgebaut wird mit dieser Symbolik, mit den Kleidern, dass es bei den Frauen immer darum geht, Kleider aus- und anzuziehen. Und bei den Männern eher darum, um ihre Blicke, wie sie auf die Frauen schauen. Das alles kulminiert in einer bestimmten Szene am Schluss, die zeigt, dass nicht die Mutter diejenige mit dem Trauma ist, sondern die Tochter. Und dass all das, was sie vermutet hat, was mit der Mutter los ist, dass ihr das selber zugestoßen ist als Kind. Was Sie als Strategien der Verunklarung bezeichnen, das stimmt, aber das liegt eben an der Art dieser dysfunktionalen Erinnerung. Diese Frau, die ist um die 40 und glaubt, sich an ihre Kindheit zu erinnern und muss nach und nach feststellen, und zwar ohne, dass das jetzt aufdringlich ausgestellt würde, dass diese Erinnerung trügt und dass etwas ganz anderes vorgefallen ist. Und ich habe gesagt, sie muss das nicht ausstellen. Offenkundig stellt sie es so wenig aus, dass Christoph Schröder es nicht mal mitbekommen hat.
Doch, zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, das habe ich schon verstanden. Nur, wie gesagt, der Aufwand, der darum betrieben wird vorher. Also ich weiß, das soll raffiniert sein. Ich gestehe offen, dass ich eine solche Form der erzählerischen Raffinesse, das ist natürlich ein Debütroman, das ist ungemein ambitioniert und das will es auch sein. Und auch, ich finde vor allen Dingen, ehrlich gesagt, diesen männlichen Blick, der immer wieder in diesem Buch auf Frauen geworfen wird, besonders gelungen. Also mir geht es nicht um das philosophische Konstrukt oder das Gedankenkonstrukt, das hinter diesem Buch steht, sondern es geht mir tatsächlich um die Machart. Und diese Machart halte ich für gescheitert.
Wir sprachen über Lästige Liebe von Elena Ferrante, 1992 erschienen. Es ist im Surkamp Verlag erschienen, klar, wo sonst, weil die anderen Neapel-Geschichten auch im Surkamp Verlag erschienen sind. Und ich finde es aber sehr gut übersetzt von Karin Krieger. Okay, wir haben auf Platz 7 Michael Kumpfmüller mit seinem Roman Tage mit Ora. Und bevor wir darüber reden, gleich mal wieder den Anfang. Frank Stöckler, bitte.
Seattle, Olympia, 61 miles, 1 hour, 3 minutes. Ora war Anfang 40, als ich sie kennenlernte. Der Typ gut aussehende Frau, die über ihre Wirkung genau Bescheid weiß, auf eine ihr lästige Weise verwöhnt, als hätte sie sich, seit sie 15 war, zu ihrem Lobpreis mindestens dreimal das komplette Hohelied anhören müssen. Die berühmte Stelle mit den zwei Kitzlein, mit den Lippen, die wie rote Bänder waren, dass Milch und Honig unter ihrer Zunge flossen und der Duft ihrer Kleider wie der Duft des Libanon war. Ich glaube, von ein paar abgelegenen Dialekten abgesehen, kannte sie das Lied in allen Sprachen der Welt, wozu sie, wie ich mir vorstellte, huldvoll nickte, wie eine orientalische Königin, die es gewohnt ist, täglich Hunderte von Bewunderern und Verzweifelten an ihrem Lager vorbeiparadieren zu sehen. Es gefiel mir nicht, dass das so war, oder besser, eben weil es mir nicht gefiel, zog es mich zu ihr hin, als wäre ihr Äußeres nur eine geschickte Lüge, eine Art Tarnung, hinter der sich eine ganz andere, geheimnisvollere Ura verbarg. Ich war Anfang 50, als sie in mein Leben lief, und man sah mir an allen Ecken und Enden an, dass ich Anfang 50 war. Ich war schlank, aber grau, unter den Augen dauerhaft beringt, der Mund noch immer kräftig und voll, aber flankiert von zwei tiefen Furchen. Das Einzige, was für mich sprach, war meine Seele. Rein seelisch, muss ich sagen, war ich der perfekte Mann. So eine schöne Seele besaßen die allerwenigsten. Ich war auch zeitlebens damit beschäftigt, an ihr zu arbeiten, hatte eine komplette Gestalt und eine Verhaltenstherapie hinter mir, zwei, drei Kriseninterventionen und eine abgebrochene Analyse. Ich hatte meine Seele geschliffen und poliert. Außerdem konnte ich gut reden. Ich war witzig, ich war originell, auf bestürzende Weise offen, stellte kluge Fragen, konnte zuhören. Ich äußerte mich auch immer zu dem Gehörten, wusste die Dinge auf überraschende Weise zu verknüpfen, brachte den anderen auf andere Gedanken, tröstete, ermutigte, gab Halt, ohne dass man groß merkte, dass ich selbst mehr oder weniger haltlos war. Auch Ora erlag dem Zauber meiner Seele. Sie lobte meine Geschichten bei den paar Gelegenheiten, die wir uns trafen, meinen Witz, den Stoff, der aus den 26 größten Katastrophen meines Lebens bestand, meine milden, sarkastischen Pointen. Katastrophen, wenn sie hinter einem liegen, kann man ja jederzeit als Teil einer nicht enden wollenden Komödie erzählen. Und genauso erzählte ich sie, als ginge es nur darum, Ora zu unterhalten. Und Ora unterhielt sich prächtig. Ich möchte dir wochenlang nur zuhören, hatte sie am vierten Abend mit überraschend feierlichem Ernst gesagt. Es sei wie Urlaub, mir zuzuhören, hatte sie gesagt, womit ich es nach zwei Monaten immerhin zu ihrem Urlaubsmann gebracht hatte. Wenn wir in diesem Tempo weitermachten, so war ich versucht zu glauben, wäre der Rest nur eine Frage der Zeit. Das Problem war, dass Ora nicht daran glaubte.
Danke, Frank Stöckle. Julia Schröder, ist Ihnen denn mal so ein Mann begegnet, der für den Urlaub zumindest mal schon mal ganz gut war?
Was sind das denn für Fragen, Herr Ebkes?
Na, also dieser Roman spricht aus dem Leben. Der spricht über ein Paar, was sich auf der Hochzeit eines anderen Paares trifft. Die verlieben sich ineinander. Sie haben beide ziemlich viel schlechte Erfahrungen in der Beziehung gemacht. Und nun treffen sie sich und sagen, probieren wir es mal.
Ich habe, wenn Sie es genau wissen wollen, mit so jemandem nichts zu tun gehabt. Und ich weiß auch nicht, ob ich mit jemandem wie diesem Erzähler in der Realität zu tun haben möchte. Aber das ist wirklich ein ganz wunderbares Buch, unterhaltsam, tiefsinnig, witzig, klug, ganz, ganz prima.
Herr Schröder.
Ja, also aus meinem Leben stammt das zum Glück auch nicht, aber ich kann Julia Schröder dazu stimmen. Ich habe diesen Roman auch sehr gerne gelesen. Das ist ein sehr schönes Buch, weil es so ambivalent und doppelbödig ist und so einen Zustand, das zwischen Gelingen und Nicht-Gelingen, so zwischen Euphorie und Angst sehr schön in der Schwebe hält, weil das ja zwei beschädigte Menschen sind, jeder auf seine Weise. Er ist noch ein bisschen älter und ich glaube, man darf mit Fug und Recht auch noch dazu das Wort Midlife-Crisis anfügen. Und dann setzt Kumpfmüller die in so einen Raum, der ja auch besetzt ist. USA, Roadmovie, Kalifornien, so eine große Illusionsblase. Und das lässt er aufeinanderprallen und verliert dabei nicht die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Heiterkeit. Also es ist ein humorvolles Buch, das auf einer sehr ernsten Basis steht. Diese Balance geht nie verloren. Und das ist das Schöne daran.
Könnte man sagen, es ist ein Liebesroman?
Also ich würde ja schon fast widersprechen, als Sie vorhin gesagt haben, die beiden verlieben sich ineinander. Also das könnten wir vielleicht von außen so diagnostizieren. Sie gestatten sich ja nicht. Es gibt irgendwo ein Zitat, das heißt, Liebe ist Drecksarbeit.
Ich habe so gedacht, na ja, dass man dann gegenseitig sich anschaut, die Gesten, das Reden, das Verhalten. Passt das zu mir? Passt das nicht zu mir? Es ist natürlich ein ständiges Kontrollieren. Und das ist doch relativ anstrengend. Das kriegen die aber ganz gut hin, trotz aller Anstrengungen.
Das sind erwachsene Menschen. Ach. Und die haben eben einiges hinter sich. Ihr ging es zeitweise so schlecht, dass sie sogar eine Zeit in einer geschlossenen Abteilung zubringen musste. Sie hat ein Kind, sie hat offenbar nicht viel Glück mit Männern. Sie sagt über sich selber, dass sie ein Talent für Spaß, aber keins für Glück habe. Und er hat nun wirklich eine Menge echt harte Sachen hinter sich, offenbar eine ganz, ganz miese Trennung. Danach fühlt er sich wie nach einer Plünderung, wie er wörtlich sagt. Da ist man nicht mal einfach so unbeschwert. Und was die jetzt aber machen, die zwei, die delegieren im Grunde das Nachdenken über sich, aber auch die Weiterentwicklung ihrer Beziehung. Ich würde übrigens sagen, es ist ein Liebesroman, denn er ist von Anfang an ja ganz hingerissen von ihr. Das ist eben ein moderner Liebesroman. So. Und die delegieren das, was jetzt eigentlich immer als nächstes zu geschehen hätte, an die Orte. Und diese Orte, das sind Orte, die man kennt. Das Buch bezieht sich auch ausdrücklich auf eine Referenz. Sie folgen nämlich den Orten eines sehr, sehr traurigen Songs von Bright Eyes. June on the West Coast heißt der. Und die Orte, die in diesem sehr traurigen Lied benannt werden, die suchen die auf. Also die klappern die ab. Und wenn man das liest, selbst wenn man noch nie in Kalifornien und Arizona war, hat man das Gefühl, das kennt man alles schon, weil es diese Filme gibt von Wenders, von Schlöndorff, weil es diese Bücher gibt von Max Frisch, zuletzt von Thomas Hettche, Peter Handke natürlich, dass man da überall schon gewesen ist. Und die zwei, die wissen das natürlich auch. Und trotzdem entfalten diese Orte, so wie die beiden dahin gehen, so ihre verwandelnde Magie. Das ist, und Kumpfmüller macht das wirklich so, es wirkt so leicht und es ist so klug gemacht. Und das Tiefgründige an dem Buch, diese ernste Basis, stellt wirklich die Fragen nach den letzten Dingen.
Ja, und der Schluss bleibt offen.
Es ist so oder so, egal wie es mit den beiden ausgeht, es ist einfach eine sehr schöne Geschichte.
Ja, es ist wirklich, man kann es in diesem Fall, würde ich sagen, ein verdammt gutes Buch. Kann man nicht anders sagen. Wir sprachen über Michael Kumpfmüller, Tage mit Ora, erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Kommen wir zum nächsten Buch. Da haben wir Bruder und Schwester von Michael Köhlmeier. Bruder und Schwester Lenobel. Ich sag's mal jetzt ganz kurz. Er verbindet damit die jüdische Vergangenheit der Familie von Bruder und Schwester Lenobel und die Suche der beiden Geschwister nach dem richtigen Partner. Was passt zusammen? Und ist erschienen im Hansa Verlag. Das ist Platz 6. Und dann kommt Platz 5. Platz 5 ist wieder ein kurzer Roman, auch bei Hansa erschienen. Karl-Heinz Ott und Jeden Morgen das Meer. Und was mit dem Jeden Morgen das Meer ist, das liest uns hier wieder Frank Stöckler.
Jeden Morgen steht sie auf den Klippen, bei jedem Wind und Wetter. Und jedes Mal denkt sie, ich könnte springen. Denk es, seit sie hier ist. Das Meer würde sie sofort verschlingen. Seefahrer konnten früher nicht schwimmen, erzählen sich hier die Leute. Es hätte ihnen nichts genützt. Spätestens nach 12 Minuten sei alles vorbei, heißt es. Egal, ob man schwimmen kann oder nicht, die See nimmt sie alle. Sie könnte sich rückwärts hinabstürzen, um nicht in die schäumende Gischt schauen zu müssen, mit Blick auf grünes Land und Schafe und in der Ferne bräunlich aufragende Berge. Großmutter hatte nie das Meer gesehen. Sie starb, wo sie geboren wurde, in einem Dorf, das versunken war in seiner eigenen Vergangenheit. Nie hatte sein Rauschen sie in den Schlaf begleitet oder sie geweckt. Sie wusste nicht einmal, wie dieses Rauschen klingt. Oder kann man es sich vorstellen, ohne es je gehört und erlebt zu haben? Wann hatte sie selbst eigentlich das Meer zum ersten Mal gesehen? Nicht einmal in Grimms Märchen gab es eins, nur Wälder und Wölfe, Zwerge und Hexen. Auch nicht in Bilderbüchern, soweit sie sich entsinnt. Lange Zeit kannte sie das Meer so wenig wie ihre Großmutter. Und nun schaut sie schon seit 3 Jahren auf das endlose, gewoge mit seinen wilden Winden und seiner wütenden Flut. Immer noch könnte sie stundenlang zum Horizont starren, obwohl einem dabei nicht bloß schöne Gedanken kommen. Was erwartet einen dahinter, fragt man sich, hinter diesem Horizont? Die Ewigkeit? Das Nichts? Beides zugleich? Die Antwort kennt niemand. Vielleicht ist es besser so. Mr. Pettibone hatte sie gewarnt. Man kann dort ein paar Tage Ferien machen, aber nicht leben, hatte er gesagt. Lange hatte sie sich nicht getraut, ihn anzurufen. Auch jenen Brief hatte sie ihm nie geschickt, den sie ein paar Wochen später am Telefon ablas, um mit ihrem Englisch nicht in Stottern zu geraten. My husband died 2 months ago. I have to close my hotel and the restaurant.
Dankeschön. Also, und jeden Morgen das Meer. Das Meer ist in Wales, was mit großer Kraft an das Ufer schlägt. Aber warum ist diese Frau da? Sie ist deswegen da, sie ist 62. Sie hat 30 Jahre lang mit ihrem Mann zusammen ein Restaurant am Bodensee geführt. Das war ein Sterne-Restaurant nach einer gewissen Zeit. Aber in dem Moment, als Bruno Bräuning diesen Stern verlor, verlor er auch sein vielleicht sowieso geringes Selbstbewusstsein. Und er fing an zu trinken. Er ging in den Keller, in dem natürlich wunderbare Weine lagen. Und mit der Kombination von Schlaftabletten brachte er sich um. Er lässt also diese Frau in dem Moment, wo er nicht mehr weiter weiß, lässt er sie alleine. Und sie muss dann gucken, wie sie weiterkommt. Und das ist das, mit der die Geschichte von Karl-Heinz Ott gerade begonnen hat, was wir gehört haben. Ja, was ist denn das eigentlich für ein Mann, dieser Bruno Bräuning, Christoph Schröder? Das ist ein großer Künstler, was das Essen angeht, aber zum Leben ist der Mann irgendwie unfähig, oder?
Ja, ich glaube, er ist ein Künstler, der nie damit zurechtgekommen ist, dass offenbar in der Spitzengastronomie es nicht reicht, ein Künstler zu sein, sondern dass man darüber hinaus vielleicht auch noch so eine Art Zirkuspferd oder sowas sein muss. Und der eben unter großen sozialen Ängsten gelitten hat, der tatsächlich an einem Abend, an dem er einen großen Preis verliehen bekommt, es den ganzen Abend nicht schafft, überhaupt aufzustehen. So öffentlichkeitsscheu ist er, um zur Toilette zu gehen mit entsprechenden Folgen. Also ein Mensch, der eigentlich in Ruhe gelassen werden will und in der Küche stehen will, der auch abends nicht zu den Gästen raus ins Restaurant gegangen ist, um zu fragen, und hat es geschmeckt und so weiter, sondern der einfach in der Küche war und offenbar fantastisch gekocht hat und irgendwann bemerken muss, dass das nicht reicht.
Vor allen Dingen, weil man, wenn man so sagt, dass das nicht reicht. Ich meine, vielleicht reicht es ja trotzdem. Es kann ja sein, dass aus ganz anderen Gründen er den Stern verliert. Also er sieht gar nicht, dass es auch von außen Sachen kommen können, die ihn etwas wegnehmen, sondern er sieht es immer nur von seiner Warte aus. Eigentlich egoistisch, ne?
Ja, vor allen Dingen seiner Frau gegenüber, ne?
Ja, man kann das egoistisch nennen, aber er ist ja offenkundig jemand gewesen, der einfach nur in seiner Spur gelaufen ist. Die zwei haben irgendwann mal ein paar Tage Urlaub gemacht im Ausland, weil er glaubte, da könnten Vorfahren von ihm vielleicht hin ausgewandert sein. Das war aber schon, als er sich eigentlich überhaupt nicht mehr zu helfen wusste. Also sein Interesse war immer nur die Küche. Bevor man sich jetzt allzu lang an Bruno Bräuning, der sich umgebracht hat, aufhängt, einfach sagen, das Buch ist ein Buch über seine Frau. Und das war die Frau an seiner Seite. Die hat ganz viel aufgefangen von dem, was er nicht konnte. Sie war die Prinzipalin, so hieß das in den guten Zeiten von diesem Hotelrestaurant. Sie ist auch diejenige mit der Ambition gewesen, weil sie eben von Kindesbeinen angelernt hat, dass man sich nach der Decke strecken muss. Und beide kamen aus einfachen Verhältnissen, beide aus dem deutschen Südwesten. Und beide haben eben ganz früh angefangen, in der Gastronomie und Hotellerie zu arbeiten. Und all das, was diese Sonja, aus deren Perspektive wir das alles erfahren, vielen auch verschachtelten Rückblenden, was die so als Aufstieg, Höhepunkt und Niedergang zusammenfasst, dieses gemeinsame Arbeitsleben, davon ist jetzt einfach gar nichts mehr übrig. Und das ist das Radikale an diesem Buch. Die geht nicht einfach mal so nach Wales, um da ihr Glück zu finden, sondern sie hat buchstäblich nichts mehr außer einem Koffer, mit dem sie da ankommt. Sie übernimmt ein vollkommen unspektakuläres, kaum frequentiertes Hotel in einem Ort am Ende der Welt. Sie verdient da auch kein Geld, sondern sie kann da einfach nur wohnen und dieses Haus führen, was aber keine große Herausforderung darstellt. Und so lebt sie da Jahr um Jahr. Ja, das ist eigentlich typisch Karl-Heinz Ott. Dieser Romancier, der widmet sich immer so diesen unauffälligen Katastrophen, diesen bürgerlichen Niedergängen. Und was er jetzt in diesem Buch daraus macht, das ist wirklich hochinteressant.
Naja, man müsste sagen, es ist wirklich ein philosophischer Lebensroman, ne? Und der kommt sehr unspektakulär, auf ganz eine selbstverständliche Weise daher. Und er verhandelt Fragen, wo wir alle möglicherweise ganz lange miteinander darüber diskutieren. Ich finde, es ist ein unglaublich dichter und schwerer, aber kurzer Roman.
Es ist eben dieses Meer. Das ist kein Zufall, dass diese Frau da jeden Tag an dem Meer steht, weil das Meer ist eben der Spiegel dieser Fragen. Am Anfang hört man das schon. Die Frage, was ist hinter dem Horizont? Ist es die Unendlichkeit oder das Nichts? Und gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen beidem? Das ist ja sowas, da kann man unendlich drüber nachdenken. Und am Ende, wenn wir eigentlich das Gefühl haben, wir wissen jetzt alles über diese Frau, wie alles so gekommen ist, was das mit ihr gemacht hat, wie sie eigentlich aus dieser Kette von Demütigungen rausgekommen ist, die dann am Ende ihr Leben darstellte, dann geht es um die Frage, wie sehr eigentlich sowas wie der freie Wille so eine Biografie bestimmen kann. Und da sagt sie dann eben, vielleicht, oder das ist das, was der Roman sagt, vielleicht erledigt das Schicksal nur sein Geschäft.
Es ist ein ganz, ganz großartig zu lesendes Buch. Es ist keine Lektüre, es hat sehr viel Stoff, es macht alle diese Fragen an den Figuren fest. Es ist also kein Roman, der jetzt sehr großartig lange essayistische, reflexive Passagen hat, sondern alle diese Fragen werden an der Lebenswirklichkeit dieser Figur Sonja festgemacht. Und die Fragen stellen wir uns eigentlich mehr, als sie explizit gestellt werden. Und das ist das Tolle daran. Und es ist, wenn ich das auch noch behaupten darf, wie ich finde, es ist keine literarische Kategorie, aber ich finde, es ist ein extrem menschenfreundliches Buch.
Ja, das würde ich auch sagen. Sehr menschenfreundlich. Sehr menschenfreundlich. Mir ist noch gerade eins eingefallen, vielleicht überinterpretiere ich jetzt, aber und jeden Morgen das Meer. Nach dem, was diese Frau erlebt hat, geht sie jeden Morgen auf die Klippen und sie weiß, ein Schritt und ich bin weg. Sie wäre alles los, aber alles das tut sie nicht. Sie setzt sich jeden Morgen wieder neu diesem eigenartigen Schauer aus. Eine unglaubliche Kraft, finde ich. Also es ist wirklich ein Roman, der eine Heldin hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, wir sprachen über Karl-Heinz Ott und jeden Morgen das Meer im Hansa Verlag verlegt. So, jetzt kommen wir zu Platz 4. Laszlo Krasznahorkai. Und da kehrt ein Baron Wenckheim zurück. Also Baron Wenckheims Rückkehr. Was hat es damit auf sich, Julia Schröder?
Ja, Laszlo Krasznahorkai, der übrigens vor 25 Jahren den Preis der Bestenliste bekommen hat.
Ja.
Und 2015 dann mit dem International Man Booker Prize ausgezeichnet wurde, der hat schon zwei Bücher über diesen oder mit diesem Heldenbaron Wenckheim veröffentlicht, nämlich Satans Tango, das war sein Debüt in den 80ern, und dann Melancholie des Widerstands, wofür er auch, glaube ich, hauptsächlich bekannt ist. Jetzt geht er selber nach all den Jahren zurück zu dieser Figur und gleichzeitig geht die Figur zurück nach Ungarn und kommt praktisch aus der Vergangenheit im Ungarn der Gegenwart an, und das ist ein moralisch eher heruntergewirtschaftetes Ungarn von heute.
Krasznahorkai erschien im S. Fischer Verlag. Auf Platz 3 Thomas Hürlimanns Heimkehr. Man könnte es wirklich fast kalauern, weil ich meine, von Thomas Hürlimann immer so lange nichts mehr gelesen. Und jetzt ist ein Roman wieder da und wunderbarerweise mit dem Titel Heimkehr. Christoph Schröder.
Er hat, glaube ich, sehr lange, mehr als 12 Jahre an diesem Buch gearbeitet, musste auch die Arbeit zwischendurch unterbrechen an dem Roman, weil er sehr krank war. Und jetzt tatsächlich ein recht umfangreiches Buch. Ich glaube, das Warten hat sich gelohnt. Worum geht es? Ein Mann tatsächlich will nach Hause zurückkehren. Heinrich Übel heißt er. Auf dem Weg nach Hause verunglückt er mit seinem Auto in der Schweiz. Und als er wieder zu sich kommt, befindet er sich in einem altmodischen Hotel in Sizilien. Und plötzlich ist er der Mann, der vielleicht immer sein wollte und nie sein durfte. Und knapp gefasst könnte man vielleicht sagen, eine Nahtoderfahrung als Verwirklichung aller Träume und Lebensträume, die man vielleicht mal hatte.
Ja, erschienen im S. Fischer Verlag. Den zweiten Platz haben wir deswegen nicht, weil auf Platz 1 1508 Seiten mindestens deutsche Literatur stehen, mit zwei Romanen. Der eine Roman ist Schattenfroh von Michael Lenz und der andere Roman ist von Maria Cecilia Barbetta, Nachtleuchten. Der Roman Schattenfroh, das ist ein, also wie gesagt, 1007 oder 1008 Seiten. Es ist der Versuch, den Tod des Vaters zu verarbeiten oder sich von dem Vater zu befreien. Und das gelingt zumindest dem Mann hier in diesem Roman nicht. Egal wie viel Welt er sich noch in den Roman holt, Fati ist die wichtige Figur im Leben, von der er sich nicht befreien kann. Es erschien im S. Fischer Verlag. Jetzt haben wir nochmal S. Fischer Verlag. Und zwar, wie ich gerade gesagt habe, Maria Cecilia Barbetta, Nachtleuchten. Das sind 500 noch was Seiten. Dieser Roman spielt 1973, 74, kurz bevor die rechte Diktatur in Argentinien Fuß fasst. Und dieser Roman hat ein wahnsinnig unüberschaubares gesellschaftliches Panorama. Das ist ein Roman personal mit Szenen und mit wechselnden Szenen, was Sie gar nicht nacherzählen können. Wenn ich Ihnen die letzten 5 Seiten dieses Romans vorlesen würde, würde es nur darum gehen, dass die Personen, die in diesen Seiten davor auftauchen, in irgendeiner Weise nochmal genannt werden und zusammengebracht werden. Also dann wissen Sie wirklich, wie viele Personen, das kann man nicht nacherzählen. Mich hat der Roman insofern fasziniert, und für mich ist es ein politischer Roman, der selten so zurückgenommen über Politik redet, weil diese ganzen Szenen, dieses ganze Romanpersonal, das wird beschrieben in Lebensabschnitten oder in kurzen Augenblicken, aber nichtsdestotrotz spüren sie und befürchten, dass diese rechte Diktatur bald kommen wird. Und das, finde ich, ist sehr realistisch. Das Leben geht weiter. Leute tun wenig dann dagegen, dass das nicht passiert, was sie eigentlich befürchten. Und deswegen empfinde ich diesen Roman als politischen Roman. Und bevor jetzt Christoph Schröder mir erzählt, dass das kein politischer Roman ist, weil er vielleicht sagt, nein, da ist viel zu wenig Politik vorne dran. Und vielleicht wird Julia Schröder auch noch sagen, nee, sehe ich anders. Deswegen wird jetzt erstmal Frank Stöckle uns den Anfang des Romans lesen, weil der ist noch relativ übersichtlich.
Elvio Gianelli tastete die Taschen seines Regenmantels nach Streichhölzern ab. Als er mit einer brennenden Zigarette im Mundwinkel das Haus verließ, ertönten die Kirchenglocken, die das Erwachen seiner Tochter einläuteten. Noch ahnte Teresa nichts von den Veränderungen, die ihnen bevorstanden. Doch als der Vater sich wenig später mit der üblichen Sonntagszeitung und einer Kinderzeitschrift, einem handfesten Beweis seines schlechten Gewissens, zu ihnen gesellte, war sie über die anderen Umstände bereits unterrichtet. Anstatt sich beim Frühstück wie sonst über die Wirren der Politik auszulassen oder sich mit dem Geisterfahrer zu beschäftigen, der am Vortag, dem 9. März 1974, auf einer der Hauptverkehrsadern von Buenos Aires für chaotische Zustände gesorgt hatte, wollte Elvio Gianelli von seiner Tochter hören, ob sie die Neuigkeit erwartet habe und ob sie sich freue. Teresa antwortete mit Nein und Ja, während sie den Gimmick vom Cover ihres Magazins Antiochito zu lösen versuchte. »Aber nicht doch«, platzte sie raus. Sie war, weiß Gott, unvorsichtig gewesen. Das Papier war eingerissen. Die Hälfte der Buchstaben auf der glänzenden Titelseite waren von der Bildfläche verschwunden, sodass es von nun an nur noch Ojito heißen würde. »Achtung!« »Unfug«, dachte Teresa verärgert, als nützte es etwas, im Nachhinein mit einer Warnung behelligt zu werden. Ojito bedeutete auch Äuglein, doch die halfen nicht immer weiter. Der Vater, neuerdings beim Lesen auf eine Brille angewiesen, hatte seinem Kind vorsorglich eine Sehhilfe mitgebracht. Teresa befreite das Vergrößerungsglas vom letzten Tesastreifen wie zuvor ihre Augen vom Schlaf, als sie nicht hätte sagen können, ob der Schatten, der in Zeitlupe den Schlüsselbund von der Wand abgehängt und die Eingangstür hinter sich geschlossen hatte, Bestandteil ihrer Träume gewesen war oder nicht. Die Mutter war ebenfalls noch nicht aufgestanden, als sie mit belegter Stimme »Teresa« gerufen hatte. »Liebling, bist du schon wach?« Wache hatte die Tochter wie so oft in der Nacht gehalten. Mit ihrer kleinen Statuette in der Hand hatte sie an der Schlafzimmertür der Erwachsenen gestanden und das Ohr so lange dagegen gepresst, bis sie feststellen konnte, dass Frieden herrschte und sie nicht einschreiten musste. Jetzt ruhte sie etwas beduselt auf ihrem Ausziehsofa im Wohnzimmer. Sie streckte und reckte sich, bevor sie beherzt die Decke zurückschlug. Sie schlüpfte in ihre Pantoffeln, stolperte über die Riemchenschuhe und ein paar Schritte weiter über die Schultasche. Jeden Abend ließ der Vater sämtliche Jalousien herab. Jalousie ist französisch und bedeutet Eifersucht, wusste Theresa. Durch die Jalousien hindurch konnte die Tochter beobachten, wie verwandelt der Vater wirkte, sobald er sich morgens aus dem Familienhaus stahl. Nun steckte sie den Kopf durch den Türrahmen des elterlichen Gemachs und musste die Augen zusammenkneifen. Sie wurde von der hereinfallenden Sonne geblendet, die den Raum überflutete und alles darin in eine beißende Helligkeit tauchte. Theresa blinzelte. Dabei wechselten hell und dunkel so oft, bis ihre Augen sich an die Lichtfülle gewöhnten und nicht länger schmerzten. Die Mutter hatte den Rücken mit einem Kissen gestützt. Der Platz des Vaters war leer und sein Pyjama zusammengeknüllt. Die Tochter stieg auf das Ehebett, um auf Augenhöhe mit dem Gemälde der heiligen Familie sich St. Christophorus anzuvertrauen, einen Fuß zwischen die langgestreckten Beine der Mutter zu setzen und mit dem nächsten Schritt die andere Seite zu erreichen. Während der Überquerung wanderten die Blicke der Mutter über das Nachthemd der Tochter. Durch den lichten Stoff hindurch erkannte die Mutter ihren eigenen zarten Körper von einst wieder. Die Mutter konnte sich an den dünnen Gliedmaßen nicht satt sehen, nicht an den schmalen Schultern ihrer Tochter, nicht an dem kleinen flachen Brustkorb, der sich im exakt gleichen Rhythmus wie der ihre hob und senkte, hautnah. Sie drückte ihr Fleisch und Blut so eng an sich, dass die elfjährige Theresa Aua schrie. Und Mama, du tust mir weh. Obwohl ich dich so sehr liebe, verzeih mir, mein Engel. Wie weit erstreckt sich deine Liebe, Mama? Bis zum Himmel und wieder zurück, Theresa. Wie lang hält deine Liebe an? Solange wir beide leben und darüber hinaus. Eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit, beteuerte die Tochter. Nach einem schrecklichen Zank hatte sie fiebrig an diesem Gelöbnis laboriert, bis jede ersonnene Frage und Antwort festgestanden hatte und sie an jenem Abend zu später Stunde von der Mutter ins Bett und zugleich von dem Glauben getragen worden war, durch das wiederholte Aussprechen des Schwures würde die traute Zweisamkeit für immer unverbrüchlich sein. Die Mitteilung über die Schwangerschaft kam aus heiterem Himmel und zerstörte die Idylle mit einem Schlag. Unzumutbar empfand Theresa weniger die Tatsache, dass sie aufhören würde, das Ein und Alles der Mutter zu sein, des Vaters so angespannt, so abwesend. Denn egal, was Erwachsene erzählten und wie professionell sie ihre Begeisterung für das Neue im Zaum zu halten vermochten, die Rechnung würde nicht mehr aufgehen und Theresa mit einer zweiten Realität umgehen müssen. Bevor der Vater ihr mit der Kinderüberraschung kam, sie das zweitklassige Vergrößerungsglas auf seine Tauglichkeit hin prüfte und die drei Scheinheiligen zur Tagesordnung übergingen, hatte die Mutter sie restlos aufgeklärt. Als hätte es sich bei diesem unbeholfenen Wortaufwand um eine Prüfung gehandelt, gelang es Theresa darin, ein Vorzeichen zu sehen, welches sie in ihren Vorstellungen und Zukunftsvisionen geradezu bestärkte. Ein aufblitzender Gedanke hatte sie bis auf Weiteres besänftigt. Noch ehe sie im engeren Familienkreis die Feier ihres 12. Geburtstages begehen sollte, würde sie Schwester werden. Schwester Theresa. Und das hörte sich, um bei der Wahrheit zu bleiben, gar nicht so übel an.
Dankeschön. Das war also der Anfang des Romans von Maria Cecilia Babetta Nachtleuchten. Christoph Schröder, das ist der Anfang eines Romans, der ja nun wirklich in einem unglaublichen Maße das Panorama in Argentiniens 1973-74 darstellt. Diese Geschichte, Mutter ist schwanger und ich werde Schwester, kann man sagen, das ist wirklich eine gar nicht so dumme Einführung in das, was dann alles an Überraschungen in diesem Roman noch kommt?
Klar kann man das sagen, weil recht wenig in diesem Roman dumm ist. Also es ist wirklich ein ungeheuer reicher Roman an Motiven, an Verweisen, an Anspielungen, auch an Erzählweisen, auch an sprachlicher Ornamentalik. Also deswegen muss man sagen, dieser Roman spielt ja in einem Stadtteil, Ballester heißt dieser Stadtteil von Buenos Aires. Die Autorin selbst ist in diesem Stadtteil aufgewachsen, ist mit 22, 23 Jahren nach Deutschland gekommen und hier geblieben, schreibt auch in deutscher Sprache. Das heißt, sie kennt aber diesen Stadtteil. Dieser Roman ist so eine Art Wimmelbild, würde ich sagen. Also man kann blättern und blättern und es wird immer breiter und breiter. Das hat natürlich den Effekt, dass sehr viele Erzählfäden aufgenommen werden, die am Ende so ein bisschen lose durchhängen. Deswegen braucht sie auch diesen gigantischen Schlussakkord am Ende, um all diese Fäden und dieses Durcheinander, das sie da angerichtet hat, wieder einigermaßen aufzuräumen oder zumindest zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Das sind aber rein formale Analysen, die nichts erzählen über die Freude, die dieser Roman beim Lesen machen kann. Und das Interessante ist, ich habe mit sehr vielen Leuten über diesen Roman gesprochen. Der Roman hat 3 Teile, jeweils 33 Kapitel, plus das ein Schlusskapitel macht 100. Und jeder findet einen anderen Teil interessant und gut und findet einen anderen Teil auch möglicherweise misslungen. Ich mag den ersten Teil besonders gerne, wo es eben um Theresa geht.
Der ist auch sehr humorvoll, ne?
Ja, das liegt aber auch am Thema. Da geht es um ein katholisches Mädcheninternat. Da geht es um die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils auf den Katholizismus, Stichwort Befreiungstheologie in Südamerika und so weiter und so fort. Das interessiert mich als Absolventen einer bischöflich-katholischen Jungenschule natürlich alles sehr. Und es gibt andere Sachen, die mich nicht so sehr interessieren. Aber das ist natürlich rein subjektiv. Insgesamt würde ich sagen, dass dieser Roman sprachlich ein großes Kunstwerk ist, dass er manchmal auch in dieser Richtung vielleicht etwas überwürzt ist, um es mal so zu sagen, dass aber es schwierig ist, alle seine Teile zusammenzubekommen. Und ich glaube aber schon, dass es auch ein politisches Buch ist, denn nur weil die Politik oder diese Mischung aus Religiosität, Spiritualität und Politik so im Hintergrund mitläuft, heißt das ja nicht, dass sie nicht gemeint ist.
Julia Schröder, wir haben Sie in das Buch gelesen.
Sie haben vorhin die Frage aufgeworfen und auch sich gleich die Antwort gegeben, ob man auf die Idee kommen könne, es handle sich nicht um einen politischen Roman. Natürlich muss jeder Roman, der 1974, 1975 in Argentinien spielt, ist politisch, selbst wenn er so tut, als sei er es nicht. Und dieses Buch tut nicht unbedingt so, aber es stellt eben die Politik auch nicht in den Vordergrund. Und ich glaube, das hat einen Grund. Genauso wie die Tatsache einen Grund hat, dass wir sehr viel aus der Perspektive von Kindern erfahren in diesem Buch. Diese 70er Jahre, das ist die Kinderzeit der Autorin. Die Autorin ist seit langem im Ausland, schreibt nicht in ihrer Muttersprache, sondern in der deutschen Sprache, die sie eben sehr liebt. Das merkt man auch. Und von hinten betrachtet und aus der Ferne betrachtet, denkt man bei Argentinien Mitte der 70er Jahre an die Militärdiktatur. Man denkt an die Getöteten, die Entführten, die Gefolterten, die Verschwundenen. Also jeder, der die letzten 40 Jahre nicht in einer Höhle zugebracht hat, weiß das. Und ich glaube, was sie hier macht, eben auch durch diese Kinderperspektive, das ist der Versuch, das, was davor war, als der Schrecken noch nicht sich manifestiert hat, das wieder zum Leben zu erwecken. Und das macht sie mit Beschwörungsmethoden. Sowas hat sie schon in ihrem ersten Roman gemacht, der vor 10 Jahren erschienen ist. Sie hat sich also sehr lang Zeit gelassen. Der hieß damals Änderungsschneiderei Los Milagros. Auch eine Geschichte aus Buenos Aires. Und auch da ging es eigentlich darum, dass sie lauter magische Praktiken verwendet hat. Ich will Sie jetzt nicht mit den Einzelheiten langweilen. Das sind bewährte Dinge, Zahlenmystik, Referenzen, Anspielungen, Bildbeschreibungen, Schreibweisen, die man wiedererkennt, Popzitate. Das hat sie alles drauf. Und hier in diesem Roman, deswegen hat der mich so besonders charmiert, kommt noch dazu, dass dieses Ballester, ja, es ist eigentlich kein Stadtviertel, sondern eher so ein Vorort von Buenos Aires, dass da unheimlich viele, also so wie in Buenos Aires auch, unheimlich viele italienische Familien leben. Also die Teresa, von der wir vorhin gehört haben, die heißt Gianelli mit Nachnamen. Und man merkt das noch, dieses italienische Erbe in argentinischem Spanisch. Das ist einfach eine wunderbare Spiegelung mit all diesen Mitteln. Also sie lässt wirklich nichts unversucht, um sich selbst und ihre Leser in diese Zeit vor dieser Katastrophe hineinzuversetzen. Das hat auch etwas sehr Morbides, man darf sich nicht vertun. Das Buch kommt so leicht daher, gerade dieses erste Großkapitel ist wirklich sehr lustig auch, in manchem auch sehr grotesk, was diese Klosterschülerinnen sich so zum Teil ausdenken, mein lieber Schwan, und auch das, was Theresa macht, indem sie versucht, irgendwie die Kirche zu den Menschen zu bringen, in Gestalt einer fluoreszierenden Wallfahrtsstatuette der Virgen de Luján, das ist ziemlich skurril. Und auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen gestört, das Mädchen. Das ist sehr lustig, aber es ist eben auch sehr morbide. Und das ist der Anknüpfungspunkt an eben die entsetzlichen Folgen dieser vollkommen missglückten Regierung, dieser Perón-Witwe Isabella und des Militärputschs und all dessen, was man eben weiß, was danach passiert ist.
Christoph, nur noch als kurze Ergänzung. Weil Sie sagten, der Schrecken ist nicht manifest, das stimmt, aber man merkt so nach und nach, wie sich so ganz langsam die Schleusen öffnen. Und das ist sozusagen das inhärent Politische an diesem Buch. Es gibt dann immer mal so Andeutungen. Es gibt einen Rechtsanwalt, dessen Frau hat ein Verhältnis mit einem Automechaniker, die Werkstatt Autopia, die gehört Theresas Großvater, da arbeitet dieser Mechaniker und der sagt dann mal so einen Satz wie, es werden auch wieder Zeiten kommen, in denen wird so einer wie du ganz schnell verschwinden. Solche Sätze, der Anwalt sagt das und da merkt man, da ist schon ein Bewusstsein da dafür, dass solche Zeiten wieder kommen werden und das wird ja im dritten Teil immer stärker. Es wird auch verwirrender, aber es wird auch stärker. Also es ist nämlich manifest, aber wie gesagt, es wird also die Anzeichen dafür, dass da etwas im Umschwung ist, und zwar etwas sehr Ungutes. Und die werden immer deutlicher und das finde ich sehr subtil gemacht.
Naja, ich finde, dieser Roman ist nicht nur Argentinien, sondern ich meine, das sind ja Anzeichen, die du, wenn sowas stattfindet, das kann genauso gut von links sein, das ist vollkommen egal. Aber das gibt es ja immer wieder. Also ich meine, dass wir etwas erspüren, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird etwas passieren und wirklich mögen wir das gar nicht haben und das Leben geht trotzdem weiter. Ich finde, es ist fast wie eine Warnung.
Das ist mir zu pädagogisch in Bezug auf dieses Buch.
Okay, muss ich sagen. Da habe ich jetzt nichts dagegen, wenn es pädagogisch wäre. Ich habe es gern gelesen in der Form.
Ja, sie vermeidet das. Sie vermeidet eben gerade die Falle des Lehrgedichts.
Ja, hallo.
Eben dadurch, dass wir die meiste Zeit durch die Augen der Kinder das sehen. Und diese Kinder sind mitnichten unschuldige Kinder. Die haben Sachen vor, das glaubt man nicht. Auch diese Theresa, das wird ja immer wilder, was die sich so denkt. Und also die spionieren den Erwachsenen nach, sie stellen einander Fallen, sie haben unfassbare Fantasien und versuchen, sich die Welt zu erklären. Und das ist meistens irgendwas Gesponnenes. Man erkennt natürlich dahinter, was tatsächlich der Fall ist, aber man bekommt es eben nicht so auf dem Silbertablett der politischen Bildung serviert, ja.
Also, wir sprachen über Maria Cecilia Barbettas Roman Nachtleuchten. Ach so, Nachtleuchten. Sie haben die fluoreszierende Madonna genannt, die
Theresa
die ganze Zeit also durch die Vorstadt bringt und sagt, eine Woche müsst ihr das haben und dann bringen wir sie weiter. Ich meine, das ist eine irre Idee und natürlich ist das ein bisschen schräg, aber andererseits, auf so eine Idee können echt nur Kinder kommen. Da käme kein katholischer Priester drauf. Insofern fand ich das schön. Das Interessante ist nur Nachtleuchten, fluoreszierende Madonna und zum Schluss fällt es auch noch vom Wagen. Das ist dann ganz traurig, oder?
Also es fand ich bedingt traurig. Es ist eben tatsächlich der Kunstgriff, um das alles wieder einzufangen, alle Fäden nochmal miteinander zu verknoten. Es ist vor allem auch ein Kunstgriff, um in diese Haushalte reinzukommen. Die Theresa drängt sich den Leuten, die sagen ja nicht, ich hätte gerne mal deine Madonna geliehen, sondern die steht bei denen auf der Matte und sagt, also das stelle ich jetzt hier auf, ich bringe die Kirche zu den Menschen.
Und die sagen nichts dagegen, ne?
Und die langen sich ein bisschen ans Hirn, aber lassen sich dieses harmlose Kindermaßnahme gefallen, ja.
Ja, aber Herr Ebke, Sie sind offenbar auch in einem anderen Milieu aufgewachsen. Sie wissen offenbar gar nicht, zu welchen Ideen wir Katholiken alles so fähig sind. Also das ist jetzt keine so kindliche Idee.
Also da muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Ich durfte nicht Messdiener werden, was ich gerne wollte. Dafür war ich dann Lektor. Dafür haben wir dann in der Jugendmesse gepredigt.
Ach Mist.
Jetzt kann ich Ihnen die ganze Menge erzählen. Ja. Ich erzähle Ihnen noch, das kann ich jetzt alles nicht öffentlich erzählen, mit dem Priester, der mir sein Auto geliehen hat. Also ich kann eine ganze Menge erzählen und ich weiß ziemlich genau, auf Katholen alles kommen können. Ja. Herr Schröder, da können wir uns nochmal drüber unterhalten.
Alles klar, okay.
Ja, okay, gut. Also wir sprachen über Maria Cecilia Barbettas Roman Nachtleuchten, erschienen im Fischer Verlag, steht auf Platz 1, gemeinsam mit Michael Lenz, Schattenfroh, ein Requiem. Und das war dann unsere Gesprächsrunde über die SWR Bestenliste Oktoberausgabe, heute aus dem Kulturhaus Karlsruher Bahnhof Heidelberg. Und meine Gäste waren Julia Schröder und Christoph Schröder. Ganz vielen Dank, dass Sie da waren und uns so viel erzählt haben. Ganz vielen Dank. Die Ausschnitte las Frank Stöckle. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Peter Brettl und Johannes Grosch für die Technik und natürlich bei den Kollegen hier aus dem Kulturhaus Karlstor Bahnhof Heidelberg. Die heutige Sendung können Sie mit unserer neuen SWR2-App oder auf unserer Homepage unter www.swr.de/bestenliste nachhören oder als Podcast abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerwig Epkes und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit SWR2 Akustika. Ganz vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke. Tschüss.